Ja, großer Gott, danke für deine Gnade. Wir haben gerade davon gesungen, wie wir noch nach 10.000 Jahren, ja noch viel längerer Zeit, immer noch von deiner Gnade singen werden, weil uns einfach bewusst ist, wie sehr wir dich brauchen, wie sehr wir sündig sind, durch und durch, verdorben sind und unsere eigene Gerechtigkeit letztlich nur wie dreckige Lumpen ist vor dir. Und so sind wir dankbar, dass du, Vater, deinen Sohn gesandt hast als Lösegeld, als Sühnopfer für unsere Sünden. Diese Liebe, diese Güte, die soll uns anspornen, ebenfalls als Christen so zu leben, dass wir dich ehren, dass wir dir nachfolgen, dass wir dir ähnlicher werden. Mögest du das bewirken, jetzt auch in diesem Studium, denn von 1. Korinther 13, wo es um die Liebe geht, dass wir in der wahren Liebe wachsen. In Jesu Namen beten wir. Amen. Wer von uns ist vergesslich? Und viele von uns vergessen ab und zu Dinge. Ja, ihr müsst nicht die Hand hochhalten. Ich habe schon wieder vergessen. Nein. Wir sind alle mal vergesslich. Die einen mehr, die anderen weniger. Vielleicht auch in unterschiedlichen Bereichen des Lebens. Und vielleicht geht es euch auch so wie dem folgenden älteren Ehepaar. Dieses ältere Ehepaar, das saß eines Morgens zusammen, als die Frau den Mann freundlich fragte, ob er frühstücken möchte. Er sagte, das ist eine gute Idee. Lass uns Eier, Speck und Toast haben zum Frühstück. Die Frau antwortete, ja, das mache ich sehr gerne und verschwand in der Küche. Nach ein paar Minuten rief der Mann, Martha, bitte vergiss das Toast nicht. Doch Martha, die ihren Mann kannte, wollte ihm eine besondere Überraschung machen, besondere Freude machen. Und sie erschien bald darauf mit einer großen Portion Pfannkuchen und Vanilleeis. Was sagte der alte Mann dazu? Ich wusste es, die Sahne vergisst du jedes Mal. Nun, hier scheinen zwei Menschen wirklich sehr vergesslich zu sein und ich hoffe nicht, dass das bei euch so ist. Aber wie schon gesagt, wir sind alle manchmal etwas vergesslich. Besonders leider auch, wenn es um geistliche Dinge geht. Da scheinen wir manchmal sehr vergesslich zu sein. Deshalb ist es ja auch so, dass die Bibel unzählige Male, vielleicht ist euch das ja auch schon aufgefallen, dass die Bibel unzählige Male die wichtigsten Themen immer und immer wieder wiederholt und auf ganz unterschiedliche Art und Weisen illustriert. Vielleicht ist es auch, oder wir wissen auch, dass es der Grund ist, dass wir das Mahl des Herrn feiern, weil das eben uns immer wieder erinnern soll, dass wir nicht vergessen. Und leider ist es noch schlimmer oft mit uns. Wir vergessen die Dinge, die wir eigentlich nicht vergessen sollten. Und auf der anderen Seite vergessen wir oft das nicht, was wir besser hinter uns lassen sollten. Wir vergessen, dem Herrn zu gehorchen. Wir vergessen die Bibelverse, die wir auswendig gelernt haben. Wir vergessen zu beten. Wir vergessen, stille Zeit zu machen. Wir vergessen, in den Gottesdienst zu gehen. Aber wehe, wenn jemand mir etwas angetan hat, das werde ich nie vergessen. Ist doch leider so manchmal, oder? Die negativen Dinge, die besonders die Dinge, die uns andere angetan haben, die vergessen wir nicht. Als vor einem Jahr hast du das schon zu mir gesagt. Vor 3 Monaten und 2 Tagen hast du das zu mir. Das habe ich nie mehr vergessen. Wir vergessen, was wir nicht vergessen sollten, aber vergessen nie, was wir vergessen sollten. Nun, dieses Problem ist keineswegs neu. Im 1. Jahrhundert, als Paulus seinen Brief an die Korinther schrieb, gab es dieses Problem wohl auch schon. Die Christen in Korinth vergaßen die wichtigsten Prinzipien, die Paulus ihnen gelehrt hatte, nämlich Nächstenliebe und Liebe zu Gott, eine richtige Einstellung des Dienstes und wahre Weisheit, woher die Weisheit kommt, ja sogar die Auferstehung, die Wahrheit der Auferstehung, wenn wir Kapitel 15 lesen. Und daran muss Paulus sie erinnern, aber sie vergaßen ihren alten Wandel nicht. Ihr altes Leben, sie vergaßen das offenbar nicht, weil sie ließen es nämlich nicht hinter sich. Sie fielen quasi zurück in die Gewohnheiten des alten Lebens. Sie stürzten sich förmlich hinein. Die Gemeinde in Korinth war eine weltliche Gemeinde. Und Paulus musste sie auf allen Ebenen korrigieren. Ja, der erste Korintherbrief ist im Prinzip eine einzige riesige Korrektur. Das einzige Positive, was er über sie sagen kann, ist, dass sie viele Kenntnis hatten. Das ist ganz am Anfang. Und dann der Rest ist eigentlich alles nur noch Korrektur, der ganze Brief. Und sie waren sicherlich lieblos, das haben wir auch schon gesehen, letztes Mal, als wir dieses Studium weitergeführt haben über die Vollkommenheiten der Liebe. Es gab viele Probleme. Sie waren ungeduldig, sie waren unfreundlich und sie waren sicher auch nachtragend. Sie vergaßen das Unrecht nicht. Wir sehen in Kapitel 6, dass sie einander sogar gegenseitig vor weltliche Gerichte zerrten. Ja, Gläubige zerrten Gläubige vor ein weltliches Tribunal. Manche nutzten ihre Freiheiten auf Kosten der anderen aus. Es gab sicher viele Dinge, die man einander nachtragen konnte. Und genau hier muss Paulus den Korinthern lehren, was es heißt, liebevoll zu leben. Wir haben das letztes Mal gesehen, in Kapitel 13 im 1. Korintherbrief finden wir die Stelle, die bekannt ist als das Hohelied der Liebe. Aber es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, in welchem Kontext, in welchem Zusammenhang er, Paulus, diese Dinge hier unter der Inspiration des Heiligen Geistes aufgeschrieben hat. Im unmittelbaren Kontext geht es um den richtigen Umgang mit Geistesgaben. Ja, die Korinther hatten ein Problem nicht nur mit dem Mahl des Herrn, das sie falsch ausführten, nicht nur mit der Sexualmoral, das gab Unzucht in der Gemeinde, nicht nur, dass sie einander vor Gerichte zerrten, nein, sie hatten auch ein Problem mit dem Dienst. Sie verstanden nicht, dass der Dienst nicht da ist als Plattform zur Selbstverherrlichung. Sie verstanden nicht, dass der Dienst oder die Gaben, die sie bekommen haben, zum Nutzen aller waren und nicht zu ihrer eigenen Selbstdarstellung. Und so hat jeder seine Gabe gehabt und die hat er so richtig schön zur Schau gestellt. Und jeder plusterte sich auf gegen den anderen. Und Paulus sagt, das ist lieblos. Wenn ihr eure Gaben so einsetzt, das ist nicht die Idee, warum Gott euch Gaben gegeben hat. Und deshalb hat dieses Hohelied der Liebe sehr viel mit unserem Dienst zu tun, mit unserem Leben als Christ, insbesondere die zwischenmenschlichen Beziehungen. Das war hier genau das Problem. Die einen beneideten die anderen für ihre Gaben, die sie selber nicht hatten. Oder der eine sagte, ach, ich bin so nutzlos, weil ich kann ja nicht Sprachen reden und ich bin nicht so ein cooler Prophet wie mein Nachbar. Also geht das nicht. Bin ich nutzlos. So haben sie wohl argumentiert. Der eine war die beleidigte Leberwurst, haben wir letztes Mal schon gesehen. Der andere war der stolze Hahn. Aber das Problem war, die Liebe fehlte. Und so muss Paulus sagen hier, selbst wenn ich alle Sprachen der Menschen sprechen könnte und auch noch die Sprachen der Engel, aber keine Liebe hätte, wäre das nichts wert. Genauso wie allen Glauben, alle Weissagung, alle Geheimnisse, all diese Dinge nützen mir nichts, wenn ich alle meine Habe austeile, quasi der freigebigste Mensch der Welt bin und sogar meinen Leib hingebe, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir nichts. Und so kommt er dazu und schreibt diesen vortrefflicheren Weg auf, den er in Kapitel 12, 31 benennt. Er zeigt ihnen einen besseren Weg zu leben. Nicht nur zu dienen, die Gaben einzusetzen, sondern generell zu leben. Und deshalb ist es für uns heute auch praktisch. Es geht darum, wie wir lernen wollen, wie können wir in der Liebe leben. Wie können wir in der Liebe leben? Und wir haben uns bereits 8 Vollkommenheiten dieser Liebe genauer angeschaut. Ich habe euch auch schon gesagt, dass von Vers 4 bis Vers 7 alle diese sogenannten Eigenschaften der Liebe werden durch Tätigkeitswörter, Verben, ausgedrückt. Es ist also in erster Linie etwas, was du tust, was du lebst. Und nicht nur, was du, natürlich kommt es auch aus einem Herzen, was du bist. Letztlich geht es darum, du musst Christ sein, du musst eine wahre Beziehung zu Christus haben, du musst errettet sein, sonst kannst du diese Dinge nicht ausleben. Aber dann geht es darum, sich dafür zu entscheiden, diese Dinge zu tun, ganz bewusst. Und so haben wir gesehen, die Liebe, oder auch man kann sagen, der wahre geistliche Christ ist geduldig. Er ist gütig. Er beneidet nicht. Er beneidet nicht die anderen für die Dinge, die sie bekommen hat. Er gibt nicht an. Er ist nicht stolz. Er ist anständig. Er lebt nicht für sich selbst. Und wir haben letztes Mal angeschaut, er rastet auch nicht aus. Das war die Predigt vom letzten Mal. Und jetzt kommt Nummer 9 von diesen Vollkommenheiten der Liebe. Und das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Liebe ist nicht nachtragend, kann man das übersetzen. Lass uns doch einmal unseren Predigtext lesen hier in 1. Korinther 13, die Verse 4 und 5. Und wir schließen heute tatsächlich Vers 5 ab mit dem 9. Verb. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern und sie rechnet das Böse nicht zu. Sie rechnet das Böse nicht zu. Das ist unser Text für heute. Was bedeutet das? Und ich möchte euch heute ermutigen mit drei hilfreichen Erkenntnissen. Drei hilfreiche Erkenntnisse über das nachtragend sein. Was müssen wir verstehen? Und zwar gibt es drei dieser hilfreichen Erkenntnisse. Sind erstens, erkenne das Problem. Zweitens, erkenne die Konsequenzen. Und drittens, das Gegenmittel. Das Problem, Konsequenzen, Gegenmittel. Ganz einfach. Drei hilfreiche Erkenntnisse über das nachtragend sein. Erstens, erkenne das Problem. 1. Korinther 13, 5 sagt, wie schon gesagt, sie, die Liebe, oder eben du, lieber Christ, rechnest das Böse nicht zu. Nun, hier gibt es zwei Begriffe, die wir verstehen müssen, die sehr wichtig sind. Das eine ist das Verb zurechnen und das andere ist der Begriff Böse. Was bedeutet das genau? Was meinen wir damit, wenn es heißt, rechnen das Böse nicht zu? Das Zurechnen, dieses griechische Verb, das kommt aus der Buchhaltung. Durch einen mathematischen Prozess bestimmen oder auch kalkulieren. In manchen Fällen bedeutet es auch nachdenken oder nachsinnen. In Philipper 4, 8, dieser berühmte Vers, den wir oft zitieren, denke über das Gute, über das Tugendhafte, heißt es, darauf seid bedacht. Darüber denke nach, das ist auch logizomai, das ist dasselbe Verb da. Es geht also um das Nachdenken, Nachsinnen. Und hier aber im 1. Korinther 13 bedeutet es eher anrechnen, so quasi auf jemandes Konto schreiben, eine Art Liste führen, Buch führen, Buchhaltung führen über etwas. Genaue Aufzeichnungen, alles genau berechnen, das ist die Idee. Und dann steht hier auch, Böse, dass er das mit dem Bösen macht. Kakos. Was ist damit gemeint? Es ist ein sehr allgemeiner griechischer Begriff für schlecht, manchmal auch moralisch verwerflich oder einfach eben böse. Personen werden damit beschrieben, der böse Knecht aus Matthäus 24 zum Beispiel oder der böse Arbeiter in Philipper 3, 2. Aber auch allgemein als menschliche Charakteristik, zum Beispiel böse Gedanken in Markus 7. Hier im 1. Korintherbrief finden wir es an zwei anderen Stellen, dieses Wort. Einmal mehr für böse Dinge, nach denen die Israeliten begehrten, in Kapitel 10, Vers 7 bis 10. Oder eben auch hier in 1. Korinther 13, im allgemeinen Sinn schlecht oder böse. Böses kann auch die Bedeutung von schädigend, verletzend, zum Beispiel ein böses Geschwür in Offenbarung 16, Vers 2 haben. Also ihr seht schon, die Bandbreite ist groß. Das heißt, der Kontext muss hier bestimmen, was die genaue Bedeutung ist. Manche Stellen implizieren sogar beides, schlecht und bösartig. Daraus entsteht Schaden und Verletzung. Ananias, der zu Paulus gehen sollte in Apostelgeschichte 9 und der sich vor ihm fürchtet, weil Paulus ist gerade erst zum Glauben gekommen, sagt zu Jesus, Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem zugefügt hat. Also Schaden zugefügt. Verletzt hat er sie. Böses sicherlich im Sinne von Sünde, aber eben daraus, der daraus resultierende Schaden, der entsteht. Und das ist sicherlich auch hier in diesem Zusammenhang so benutzt, dieses Wort. Dieses Böse in Form von Sünde, vielleicht sogar von Unachtsamkeit von anderen Menschen oder Rücksichtslosigkeit. Erinnert euch, es geht hier im Zusammenhang um den Dienst aneinander, um das Miteinander. Deshalb geht es hier um das zwischenmenschliche Böse, das mir jemand antut, von dem ich Schaden nehme, verletzt werde. Vielleicht einfach in meinen Gefühlen verletzt bin, beleidigt bin, aber auch bis hin zu richtigen Schaden leide. So, nehmen wir also beide Ausdrücke zusammen und verstehen das jetzt ein bisschen besser, was es heißt. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie führt nicht Buch über die Sünden anderer, über Dinge, die mir Menschen angetan haben. Es gibt keine Liste von Menschen oder von Leuten irgendwo bei mir zu Hause, die ich führe. Oh, der hat mich schon dreimal beleidigt und hat mir schon viermal das angetan und fünfmal dieses. Das ist die Idee, das ist das, was die Liebe nicht tut. Nun, manche von uns schreiben das vielleicht nicht auf, aber haben das, wie gesagt, in ihrem Gedächtnis. Das ist manchmal erstaunlich. Leute erinnern sich an Dinge, die ich zu ihnen mal gesagt haben soll und sie verletzt haben, das irgendwie 2 Jahre her. Ich denke so, ich habe das alles vergessen. Aber es ist erstaunlich, wie schnell man diese Sünde begehen kann, das Böse anzurechnen. Es geht also um Böses, was andere mir antun. Entweder, es kann auch aus Unachtsamkeit sein oder eben bewusst. Und tatsächlich geben es mehrere Übersetzungen so wieder. Wie schon gesagt, rechnen das Böse nicht zu, ist die Elberfelder oder Schlachter oder Menge, sagt das auch. Modernere Übersetzungen sagen direkt, ist nicht nachtragend, zum Beispiel die Hoffnung für alle. Die NGÜ sagt auch, trägt keinem etwas nach oder trägt das Böse nicht nach, die Einheitsübersetzung. Neues Leben sagt sogar, wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Also eine sehr gute Interpretation hier auch des Griechischen. Daher kann man eben sagen, Liebe ist nicht nachtragend. Und das ist sehr, sehr wichtig. Darüber müssen wir ein bisschen nachdenken. Ich führe nicht Buch über die Sünden, die mir von anderen angetan wurden. Ich denke nicht ständig darüber nach. Lasse mein Sinne nicht ständig darum kreisen, was Menschen mir alles doch Schlimmes angetan haben. Wie ein Punktezähler. Ich habe immer einen Bewertungsbogen in meinen Gedanken. Jede Aussage, jedes falsche Wort wird sofort vermerkt. Auf einer Sündenliste, auf einem Sündenregister gegen die Person. Und ich kann es jederzeit gegen sie verwenden. Oh, vor einem Monat hast du das gesagt gegen mich. Und jetzt hast du das und dann hast du auch noch das gesagt vor 1,5 Jahren. Das ist wirklich schlimm. Oh, der hat mir das angetan, warte nur, eines Tages. Ich habe mir genau gemerkt, wie oft er mich schon beschimpft hat. 52,5. Und das eine Mal war es nur indirekt. Oder vor 2 Monaten, 1 Woche und 4 Tagen hast du schon mal dasselbe zu mir gesagt. Ich weiß, ein bisschen übertrieben hier, aber wenn wir ehrlich sind, manchmal sind wir so. Und das ist die Erkenntnis, die wir haben sollen, das Problem, dieses Nachtragendsein. Die zweite hilfreiche Erkenntnis über das Nachtragendsein ist, erkenne die Konsequenzen. Erstmal lass uns über die Konsequenzen nachdenken. Wenn wir, und es geht hier immer darum, als Christen, wir sind alle schon mal nachtragend gewesen, ich habe das letztes Mal auch schon betont, wir rasten auch alle mal aus. Aber das Problem ist, die Frage ist das ein Muster in deinem Leben? Ist das etwas, was dir immer wieder passiert, was du immer wieder tust? Dann musst du dich hinterfragen, ob du wirklich Liebe hast in deinem Leben. Erkenne die Konsequenzen, das Zweite. Nun, es gibt verschiedene Dinge, die daraus entstehen, wenn ich nachtragend bin. Wenn ich in meinem Herzen Groll hege, bitter bin, weil jemand mir dieses und jenes angetan hat, wenn ich ein Sündenregister führe von einer Person, dann geschehen bestimmte Dinge, es hat bestimmte Konsequenzen. Und das Erste und Wichtigste ist natürlich, das ist jetzt alles unter Punkt 2, okay, das sind diese ganzen Konsequenzen. Das Erste ist, wir sündigen gegen Gott. Das ist das Offensichtlichste. Ja, es ist schlichtweg Sünde. Aber das vergessen wir oft, wenn wir an Mitmenschen sündigen, dass wir eigentlich auch gegen Gott sündigen. Deshalb haben wir auch Psalm 32 gelesen. Ja, wir sehen, dass David das auch bekennt. Als wahre Christen können wir und dürfen wir nicht nachtragend sein. Wir werden gleich noch sehen, warum das so ist. Nachtragend sein ist eigentlich mangelnde Vergebung. Das ist das Problem. Nachtragend sein ist mangelnde Vergebung oder mangelnde Vergebungsbereitschaft. Jesus brachte das Beispiel vom unbarmherzigen Knecht oder auch Schalksknecht, wird er genannt in Matthäus 18. Und wir kennen die Geschichte. Die Geschichte entstand, also Jesus erzählt dieses Gleichnis aufgrund einer Frage von Petrus. Petrus fragt ihn, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Bis 7-mal am Tag. Das ist Vers 21, Matthäus 18. Nun, die Rabbis der damaligen Zeit lehrten, es sei unnötig, jemanden mehr als 3-mal pro Tag zu vergeben. Also 3 Punkte hast du, 3 Leben, so wie bei einem Computerspiel, 3 Leben. Du kriegst 3-mal Vergebung von mir, dann ist es vorbei. Und Petrus war also sehr großzügig, ja, bis zu 7-mal. Ja, sollen wir 7-mal vergeben? Ist das, was du sagst, Jesus? Petrus wollte großzügig sein. Und Jesus gibt ihm nicht sofort eine Antwort, sondern er erzählt ein Gleichnis. Ihr kennt die Geschichte, ein König hat einen Knecht, der hatte astronomische Schuld bei ihm. Der König vergibt ihm diese unglaubliche Schuld, das wären umgerechnet heute Milliarden von Euros. Aber er ist selbst nicht bereit, seinem Mitknecht zu vergeben, der ihm 3 Monatslöhne umgerechnet, das sind glaube ich 100 Denare, dein Text, 3 Monatslöhne umgerechnet schuldet. Also Gott hat uns diese astronomische Schuld nicht angerechnet und wir sind nicht bereit, diese kleineren Dinge zu vergeben. Das ist der Punkt letztlich dieser Geschichte in Matthäus 18. Und das ist eigentlich als Gleichnis formuliert, diese Aussage, Liebe rechnet das Böse nicht an. Das hat einen Grund. Der Grund ist das Evangelium. Der Grund ist, weil du Christ bist, dann hat Gott dir eine solche unglaubliche Last, eine solche unglaublich riesige Menge von Sünden vergeben, dass du niemals das Recht hast, gegen andere vorzugehen und zu sagen, oh, du hast mich aber jetzt so beleidigt, das werde ich niemals vergeben. Diese Möglichkeit hast du nicht. Das müssen wir uns merken. Kein Mensch kann gegen dich so sehr sündigen, wie du gegen Gott gesündigt hast. Kein Mensch wird jemals, egal was er dir antut, er kann niemals mehr sündigen als das, was du Gott angetan hast. Die Schuld, die du gegenüber Gott hast, ist millionenfach größer als die Schuld, die dieser andere Mensch dir gegenüber hat. Und deshalb dürfen wir nicht nachtragend sein. Deshalb müssen wir vergeben. Deshalb können wir nicht anders. Aber es gibt noch andere Konsequenzen. Es gibt auch hier, jetzt in diesem Leben, noch mehr. Die zweite Konsequenz ist, wir werden unzufrieden. Unzufrieden. Nachtragend sein ist das beste Rezept, ein unzufriedener Mensch zu sein. Wer ständig über die Versäumnisse anderer nachdenkt, kann kein zufriedener Mensch sein. Du wirst dich die ganze Zeit nur aufregen über die anderen. Die ganze Zeit. Und vielleicht wirst du dann plötzlich auch ausrasten, das haben wir letztes Mal gesehen. Ja? Der berühmte Seelsorger Jay Adams erzählt die Geschichte eines Ehepaars, das zu ihm in die Beratung kam. Die Ehe war kurz vor dem Scheitern und bei der Frau wurde bereits ein Geschwür diagnostiziert, aber die Ärzte wussten die Ursache nicht. Und Jay Adams fragte die Frau, was denn das Problem sei. Sie packte ein Notizbuch aus und legte es auf den Tisch. Das ist das Problem. Und in diesem Notizbuch waren alle Versäumnisse und Fehler und Sünden ihres Mannes verzeichnet der letzten 13 Jahre. Deshalb hat es ihn Geschwür. Kein Wunder. Es hat sogar körperliche Auswirkungen gehabt. Dieses genaue Buchführen des Sündenregisters führte dazu, dass diese Frau immer unzufriedener wurde. Nachtragend sein kann echt ungesund werden. Und wir werden verwundbar für weitere Sünden. Das ist auch das Problem. Wie ich schon gesagt habe, auszurasten, wütend zu werden, irgendwas anderes kann uns auch noch passieren. Wenn wir unzufrieden sind, suchen wir die Zufriedenheit eben nicht beim Herrn, wir suchen sie woanders. Und so entstehen dann Affären, Ehebruch, andere Sünden, Süchte, Ablenkung, Geldgier. Es hat dann alles andere Mögliche zur Folge. Die Unzufriedenheit. Deshalb sei nicht nachtragend. Und drittens, das ist dann gleich, folgt dem Ganzen gleich auf dem Fuß, wir werden nicht nur unzufrieden, wir werden undankbar. Wir werden undankbar. Natürlich, unzufriedene Menschen werden automatisch undankbar. Wir können für nichts und niemand mehr dankbar sein. Wir denken nur noch darüber nach, was dieser oder jener mir angetan hat und was dieser oder jener noch immer alles falsch macht. Und ja, meine Kinder und meine Frau und meine Arbeitskollegen, die machen alle alles falsch. Ich mache sowieso immer alles richtig, ist ja klar. Also werde ich ziemlich schnell undankbar sein. Das Verhalten des Nachtragens ist Gefangenschaft. Es ist eine Sklaverei. Wenn du nicht vergibst, wenn du die Sünden anderer nicht vergibst, dann bist du der Gefangene. Du bist letztlich, man sagt so schön, der Gelackmeierte, ja? Derjenige, der einfach den schwarzen Peter zieht dabei. Nicht der andere. Das ist das Problem. Es kann sein, dass du nicht dankbar bist, wenn du ständig darüber nachsinnst, was für ein armes Opfer du doch bist. Und das, meine Lieben, ist ein riesiges Problem heute in unserer Gesellschaft, diese Opfermentalität. Wir sind alle nur Opfer. Wir können alle nichts dafür und die böse Gesellschaft und das böse Umfeld und versteht mich nicht falsch, diese Dinge haben einen Einfluss auf uns, aber wir können, es gibt uns nicht das Recht zu sündigen, verstehen wir das richtig? Nur weil ich diese und diese Kindheit hatte und das und das erlebt habe und weil ich die und die schlechten Dinge erlebt habe, gibt mir das nicht das Recht auch zu sündigen. Das Recht habe ich nicht. Deine Reaktion auf Sünde muss nicht Sünde sein. Darf nicht Sünde sein. Das ist das Problem. Wir denken das manchmal. Ja, der hat mir doch auch, also darf ich doch. Nein, eben nicht. Eben nicht. Das ist falsch. Und diese Opfermentalität heute führt dazu, dass wir eine Gesellschaft haben von überpsychologisierten, therapierten Menschen, die denken, sie sind alle Opfer ihrer Umstände. Und das ist ein völliger Unsinn. Diese Menschen sind verantwortlich für das, was sie tun. Das ist wirklich eine der größten Lügen heute. Diese ganze Psychologisierung der Gesellschaft macht alle zu Opfern. Wo sind die Täter? Wenn du sagst, oh, ich hatte ein schlechtes Umfeld. Ja, wer war denn dieses Umfeld? Das waren auch Menschen. Waren das auch alle Opfer? Oder sind das jetzt die Täter? Oder wie willst du das jetzt begründen? Nein, nein. Du hast die Verantwortung. Du, egal was du erlebt hast, du hast kein Recht, Böses mit Bösem zu vergelten. Du hast kein Recht, einfach zu sagen, ja, mir ist es so schlecht gegangen als Kind, jetzt bin ich halt pornografiesüchtig und alkoholsüchtig. Nein, nein, die Ausrede gilt nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Und du denkst vielleicht, ja, du kennst meine Ehefrau nicht oder meinen Ehemann. Der ist so, weißt du, wenn du das, egal, deine Umstände sind nie, ich betone das, deine Umstände, ich sage nicht, es ist einfach, okay? Aber deine Umstände sind nie eine Entschuldigung, Gott nicht zu gehorchen. Bitte, merk dir das. Deine Umstände, deine Situation, deine Mitmenschen sind nie und niemals eine Entschuldigung, schlecht oder sündig zu reagieren. Diese Möglichkeit hast du nicht. Du bist immer gefragt, das Richtige zu tun, egal was andere tun. Weil die Reaktion von anderen kannst du nicht kontrollieren. Deine schon. Vor allem, wenn du Christ bist. Du hast die Verantwortung, richtig zu reagieren. Ich gebe zu, es ist nicht immer einfach. Es ist manchmal kompliziert und es ist sehr schwierig. Und wir als Älteste manchmal, wir erleben das sehr stark. Mit verschiedenen Seelsorgefällen und verschiedenen Problemen. Wir wissen, wir verstehen das. Aber wir sagen, wir halten trotzdem daran fest, es gibt uns kein Recht, sündig zu reagieren. Sünde mit Sünde zu beantworten. Das Problem, bitte gut zuhören, schreibt euch das auf. Das Problem ist nicht der Umstand, sondern deine Reaktion. Das Problem ist nicht der Umstand, die Situation, sondern deine Reaktion darauf. Das ist das Problem. Weil das ist deine Verantwortung. Wie reagierst du? Wie reagierst du? Und das können wir natürlich nicht tun, wenn wir nicht erlöste Kinder Gottes sind. Das können wir nicht tun, wenn der Heilige Geist nicht in uns lebt. Deshalb komm zu Christus, wenn du ihn nicht kennst, wenn du noch nicht gerettet bist. Du kannst diesen Weg der Liebe gar nicht beschreiten. Und selbst wenn du Christ bist, wirst du feststellen, es ist immer noch sehr, sehr herausfordernd. Aber du hast die Kraft in dir. Gut, wir werden unzufrieden, wir werden undankbar, wir werden auch bitter. Das ist eine weitere Konsequenz, wenn wir in nachtragendem Verhalten leben, eben mangelnder Vergebung. Nachtragen ist mangelnde Vergebung, machen uns unzufrieden, undankbar, letztlich bitter. Wir sind fertig mit der Welt. Es ist uns dann, entweder ist uns dann alles egal oder wir werden zynisch oder wir fallen in ein Loch. Man nennt es dann Depression. Wisst ihr, viele Menschen sind depressiv, weil sie bitter sind, weil sie zornig sind. Weil sie frustriert sind. Warum? Weil sie nicht bekommen haben, was sie wollten. Sie waren egoistisch, sie waren selbstsüchtig, sie wollten und wollten und wollten und kriegten nicht. Und einmal sind sie unten im Loch. Aber das hat nichts damit zu tun, dass diese Leute Opfer sind. Nein. Das ist einfach eine Folge der Sünde. Das ist eine Folge unseres Egoismus, unserer Selbstzerstörung, die wir praktizieren, als ungläubige Menschen, als, manchmal leider auch als Christen. Und eben diese Bitterkeit. Die Bitterkeit ist die Vorstufe für allen möglichen Streit und Zorn. Haben wir letztes Mal schon angeschaut, Epheser 4, 31, alle Bitterkeit. Und dann baut es auf. Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung sei von euch weggetan. Samt aller Bosheit. Und wenn wir dann weiterlesen, Epheser 4, 32, was ist das Gegengift? Barmherzigkeit, Freundlichkeit, Vergebung. Vergebung, vergebt einander. Und das ist das Schwierige, selbst wenn jemand tatsächlich etwas Böses oder Schlechtes erlebt hat. Wenn wirklich der andere schuld ist, wie man so schön sagt. Wenn dir wirklich was Böses angetan wurde, selbst dann hast du nicht das Recht, nachtragend zu sein. Nicht als Christ. Also besonders schwierig und hart. Bei Fällen von Missbrauch und anderen Dingen, das weiß ich, das ist nicht einfach. Ich will damit das nicht verharmlosen, diese Dinge. Aber wir müssen uns bewusst sein, wir müssen trotzdem richtig und biblisch denken über diese Dinge. Es gibt mir nicht das Recht, Sünde mit Sünde zu beantworten. Wir müssen verstehen, dass Leid und Schmerz in dieser Welt eine Realität ist. Von der auch wir Christen nicht ausgehen. Wir leben hier unter diesen Menschen, wir leben miteinander, wir verletzen uns gegenseitig. Wir sind da nicht vollkommen. Und so hat Jesus gesagt, in der Welt habt ihr was? Bedrängnis. Johannes 16, 33. Aber ich habe die Welt überwunden. Es gibt einen Ausweg. Und das muss nicht immer zwingend Sünde sein. Es kann auch sein, dass eben an dir gesündigt wird. Gott benutzt Leid, um uns zu heiligen, um andere besser verstehen zu können. Im Psalm 119, Vers 71 heißt es, es ist gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, damit ich deine Anweisungen lerne. Vergiss nicht, dass auch unser Messias gelitten hat. Unser Herr Jesus, er hat gelitten. Er war aber nicht schuldig, er hat es überhaupt nicht verdient. Er hat es uns vorgelebt. Er hat uns dieses gekreuzigte Leben, diesen gekreuzigte Lebensstil hat er uns vorgelebt. Und das heißt jetzt, wenn wir das Kreuz auf uns nehmen, wir verleugnen uns selbst, wir verleugnen unseren kompletten Selbstwillen, unseren Egoismus und folgen seinem Vorbild. Das ist das, was Christus gelehrt hat. Lass dir das alles ein Trost sein. Der Herr versteht dich. Er hat auch gelitten. Er hat auch Unrecht ertragen. Aber bitte sei nicht nachtragend. Drei hilfreiche Erkenntnisse über das Nachtragendsein. Erkenne das Problem, erkenne die Konsequenzen. Okay, das haben wir jetzt gesehen. Aber was ist das Gegenmittel? Was ist das Gegenmittel? Das ist jetzt der dritte Punkt. Erkenne das Gegenmittel. Und das Gegenmittel im Wesentlichen sind zwei Dinge. Natürlich, du musst errettet sein, das ist die Voraussetzung, du musst wirklich Christ sein. Aber dann sind es vor allem zwei Dinge. Das eine ist biblische Vergebung, das andere ist Strebe nach wahrer Liebe. Und ich betone das, wahre Liebe. Man könnte auch sagen, biblische Liebe, sie muss richtig verstanden werden. Also Vergebung und Liebe ist eigentlich letztlich das Gegengift, gegen dieses Nachtragendsein. Weil die Liebe ist es eben nicht. Und das ist manchmal schwierig, wenn es um eine Sünde geht, die gegen dich begangen wurde, wenn es um Unrecht geht. Es gibt ganz unterschiedliche Situationen. Manchmal ist die Partei oder der Mensch, der gegen dich gesündigt hat, nicht mal mehr am Leben. Oder es ist vielleicht sogar so, dass es ein Ungläubiger ist, dass du ihn nicht erreichen kannst oder dass er das Konzept der Vergebung überhaupt nicht versteht, dich auch nicht um Vergebung bitten wird. Nun, das sind verschiedene Situationen und deshalb sagen wir grundsätzlich, entweder wenn es ein Gläubiger ist, wenn er hier in der Gemeinde ist oder irgendwie erreichbar, dann soll Vergebung gesucht werden oder konfrontiert werden. Wenn das nicht möglich ist, dann sollten wir wenigstens eine vergebende Haltung haben. So wie Jesus am Kreuz. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hatte da ein vergebendes Herz. Diese Leute haben ihn nicht um Vergebung gebeten. Die haben geschrien, kreuzige ihn. Aber er hatte eine vergebende Haltung. Und das können wir auch haben. Aber was ist Vergebung und Streben nach Liebe? Wie können wir biblische Vergebung leben? Ich gebe euch hier einfach mal ein paar Punkte, die ihr euch gerne mal aufschreiben könnt. Erstens mal ein paar Punkte. Was ist Vergebung nicht? Was ist es nicht? Nun, erstens, Vergebung ist kein Gefühl. Okay? Vergebung ist kein Gefühl. Es ist nicht so, dass du irgendwas fühlst oder ich fühle mich jetzt danach, sondern es ist eine Entscheidung. Das ist mal ganz wichtig zu verstehen. Es ist kein Gefühl, es ist eine Entscheidung. Du entscheidest dich zu vergeben. Ein weiterer wichtiger Punkt, was es nicht ist, ist, Vergebung ist nicht vergessen. Vergessen ist nämlich etwas Passives, vergeben ist aktiv. Ich tue es ganz bewusst. Und ich weiß auch noch, was geschehen ist. Ich werde nicht einfach vergessen können. Gott vergisst in dem Sinne unsere Sünden auch nicht. Das kann er gar nicht. Er ist allwissend. Er weiß, was wir alles getan haben. Deshalb ist Vergebung eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung und nicht vergessen. Vergebung ist auch nicht einfach Entschuldigung sagen. Dieses sorry oder tut mir leid. So dieses flippige nebenbei. Oh, sorry, ja, tut mir leid. Ist schon gut. Alles gut, ja, sagen wir dann im Volksmund. Das ist nicht Vergebung. Das ist nicht Vergebung. Vergebung wird gesucht, indem man die Sünde bekennt, indem man sagt, vergib mir, dass ich gegen dich gesündigt habe, dass ich zornig war und dir schlechte Worte oder dich mit schlechten Worten verletzt habe oder irgendwie sowas. Das ist Vergebung suchen. So suchen wir Vergebung. So, das ist es nicht. Es ist nicht einfach Entschuldigung sagen, es ist nicht einfach vergessen, es ist nicht einfach ein Gefühl. Aber was ist es denn? Nun, was ist es? Wie schon gesagt, es ist nicht nur eine Entscheidung, sondern ein Versprechen. Vergebung ist ein Versprechen. Und im Wesentlichen versprechen wir vier Dinge. Die müsst ihr euch auch unbedingt aufschreiben, okay? Damit wir verstehen, was biblische Vergebung eigentlich ist. Also vier Dinge versprechen wir, wenn wir einander vergeben. Wenn du zu mir kommst und sagst, vergib mir, und ich sage, ja, ich vergebe dir, dann ist es eine Entscheidung, vier Dinge zu tun. Erstens, ich werde nicht mehr über diese Sünde nachdenken. Hier kommt das Logizomai, das Buch führen. Ich werde nicht mehr mich daran erinnern, dass du mich vor einem Monat angeschrien hast oder dass du mich vor zwei Monaten beleidigt hast oder sonst irgendwas. Ich werde nicht mehr darüber nachdenken. Ich weiß es ja, ich vergesse es nicht einfach so, aber ich werde nicht darüber brüten, werde ich nicht mehr. Also ich verspreche nicht darüber nachzudenken. Zweitens, ich werde diese Sünde nicht gegen dich verwenden. Das ist das Zweite, was wir nicht tun. Wir werden sie nicht mehr gegen die Person verwenden. Auch nicht mit irgendwelchen Anspielungen oder indirekt oder, ja, du bist ja sowieso irgendwie bla bla bla. Sondern einfach, ich werde sie nicht mehr gegen dich verwenden. Ich werde dich nicht mehr belasten damit, mit dieser Sünde. Das ist das Zweite. Versprechen. Also nicht nachdenken, nicht gegen dich verwenden. Drittens, ich werde nicht mit anderen darüber sprechen. Jetzt wird es ganz wichtig. Also wenn ich jemanden vergebe, dann gehe ich da nicht zu jemand anderem und sage, hey, hast du schon gehört, was der mir gemacht hat und was der zu mir gesagt hat? Nein, ich werde nicht mit anderen darüber sprechen. Es ist vergeben, es ist bereinigt. Und viertens, ich werde diese Sache nicht zwischen uns und unserer Beziehung stehen lassen. Das heißt, ich werde nicht zulassen, dass diese Sache uns trennt, sondern wenn wir einander vergeben, dann ist die Beziehung wieder hergestellt. Und dann können wir uns wieder in die Augen schauen und wir können wieder ganz normal weitermachen. So soll das sein. Und wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir vielleicht nochmal drüber sprechen und nochmal Dinge bereinigen. Das kann manchmal sein. Manchmal ist es auch ein Prozess, wo man nochmal drüber reden muss und nochmal Dinge ansprechen und nochmal Vergebung aussprechen. Das kann durchaus alles sein. Aber wichtig ist, dass wir diese vier Dinge versprechen. Ich werde nicht nachdenken. Ich werde es nicht gegen dich verwenden. Ich werde nicht mit anderen drüber reden. Und ich werde die Sache nicht zwischen uns stehen lassen. Das ist wahre Vergebung. Weil wisst ihr was? Das ist genau das, was Gott mit uns tut. Das ist genau das, was Gott mit uns tut. Wenn er uns unsere Sünden vergibt, dann denkt er nicht mehr darüber nach. Er verwendet sie nicht mehr gegen uns. Er klagt uns nicht mehr an aufgrund unserer Sünde. Nun, er redet nicht mit anderen drüber, das wird ein bisschen schwieriger. Aber ihr wisst schon, es wird einfach nicht gegen uns verwendet und letztlich steht es dann nicht mehr zwischen unserer Beziehung. Unsere Beziehung zu Gott ist bereinigt. Das ist das Erste, wir müssen vergeben. Und das zweite wichtige Ding, was wir dann machen, ist nach Liebe zu streben. Also wir vergeben einander und jetzt streben wir aktiv nach Liebe. Gott gebietet uns Versöhnlichkeit und Liebe. Wir kommen nicht darum herum. Keine Option. Es ist ein Gebot. Wenn wir nach der Liebe streben, das ist das, was Paulus dann sagt in 1. Korinther 14, Vers 1, heißt es, strebt nach der Liebe. Und dann geht es natürlich weiter um die Geistesgaben da in dem Kontext. Aber generell sollen wir im Dienst, im christlichen Leben nach Liebe streben. Wie tun wir das? Wie streben wir nach Liebe? Nun, erstens mal, wir übersehen kleinere Sünden. Okay? Wir müssen nicht immer gleich die Konfrontationskeule zücken oder wie der Polizist rumgehen und schauen, wen kann ich noch konfrontieren heute. Nein, das ist nicht das Ziel. Sondern wir übersehen Dinge, wenn es kleinere Sachen sind. Wie kann ich feststellen, ob es etwas Kleineres ist? Nun, wenn es etwas Kleineres ist, kann ich es mit Liebe zudecken. Und wenn es dann mich immer noch weiter beschäftigt und an mir arbeitet, dann weiß ich, es war wahrscheinlich nichts Kleineres, dann muss ich es ansprechen. Weil die andere Person wird wahrscheinlich nicht, das, manchmal merken wir das gar nicht, wenn wir irgendjemandem was sagen oder irgendwie uns verhalten und den anderen verletzen. Wir tun das ja nicht immer absichtlich, ich hoffe es zumindest nicht. Es ist wichtig, dass du es ansprichst, damit die Beziehung bereinigt werden kann. Das ist sehr wichtig, sehr entscheidend. Und wenn der andere Buße tut, dann können wir die Vergebung aussprechen und dann versprechen wir diese vier Dinge, die wir jetzt gerade besprochen haben. Nicht nachdenken, nicht gegen ihn verwenden und so weiter. Wir streben nach Liebe. Und wie ich am Anfang sagte, unser Problem ist, wir vergessen, was wir nicht vergessen sollten und vergessen nie, was wir vergessen sollten. Nun, jetzt haben wir die Antwort. Es geht nicht um Vergessen, es geht eigentlich um Vergeben. Es geht nicht um Vergessen, sondern es geht um Vergeben. Wenn du diesen Vers hier, Liebe ist nicht nachtragend, leben willst, ist die große Preisfrage, verstehst du das Evangelium? Verstehst du, wie viel Christus dir wirklich vergeben hat? Darüber musst du vielleicht mal nachdenken. Du musst vielleicht mal dein eigenes Herz prüfen und über deine eigene Sünde länger nachdenken. Wie sündig bist du wirklich? Wie stolz? Wie arrogant? Wie oft hast du schlechte Gedanken? Und dann erkennen, wow, all das ist mir vergeben. Das alleine wird dir helfen, anderen gegenüber barmherziger zu sein. Und eben nicht Dinge nachzutragen und Dinge vergeben zu können. Ja, wir werden es nicht vergessen, aber wir werden es vergeben können. Genau das tut der Herr mit uns, wenn er uns zu neuen Menschen macht, wenn er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Deshalb lasst uns ein Zeugnis sein in einer nachtragenden Welt. Ja, die Welt macht das ja ständig. Ja, du hast mir und ich dir und du hast mir eine Rakete geschickt, ich schicke dir eine Rakete. So geht das in der Welt. Überall. Aber wir sollen anders sein. Wir haben eine andere Berufung hier. Wir sollen eben nicht nachtragend sein, sondern Liebe vorleben. Eine Liebe, die das Böse eben nicht anrechnet. Amen. Lass mich noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der Böses nicht anrechnet, wenn wir zu dir kommen und um Vergebung bitten. Danke für deine große Liebe zu uns und deine große Geduld und Langmut. Bitte hilf uns, Menschen zu sein, die vergeben oder zumindest eine vergebende Haltung haben gegenüber denen, die nicht zu uns kommen und nicht um Vergebung bitten und vielleicht auch im Stolz verharren, ungläubige Menschen. Das gibt es immer, aber wir wollen anders sein. Wir wollen barmherzig sein. Wir wollen offen bleiben. Ja, selbst wenn Menschen uns verletzen, wenn Menschen uns in den Rücken fallen, uns belügen, uns ja, beleidigen, wie auch immer was passiert, hilf uns, vergebend zu bleiben, eine vergebende Haltung zu haben und weiterhin dein wunderbares Evangelium zu verkündigen, denn es ist der einzige Weg, Versöhnung mit dir zu erfahren und dann auch Versöhnung untereinander. Mach uns immer mehr so, dass wir deinem Vorbild nachfolgen, Herr. Hilf uns, dir ähnlich zu sein, auch in diesem Bereich. Dass wir nicht Sündenregister führen übereinander und uns gegenseitig unsere bösen Taten vorhalten. Denn wir sind alle Sünder und mangeln der Herrlichkeit, die wir bei dir haben sollten. Wir brauchen alle Vergebung täglich. So lass uns auch nach Liebe streben, indem wir Sünden übersehen, die klein sind, kleinere Dinge, dass wir nicht einander an den Kopf springen wegen jeder kleinsten Sache, sondern dass wir bereit sind zu vergeben. Und wenn es Dinge gibt, die angesprochen werden müssen, dann lass uns den Mut haben, die Dinge auszusprechen, miteinander zu reden, Vergebung und Versöhnung zu suchen. Letztlich geht es um deine Ehre, es geht um unser Zeugnis, dass wir Liebe untereinander haben. Das soll unser Merkmal sein als Jünger Jesu. Mögest du das schenken, immer wieder, Herr.